Diese Folge wird präsentiert von Komoot. Das ist die App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Fahrrad-Community auf Komoot inspirieren und plane deine eigene Radtour mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer deiner Tour bekommst du mit Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden. Das Team von Komoot vereint die Leidenschaft fürs Entdecken und möchte diese an andere weitergeben. Daher ist die Mission von Komoot, einzigartige Abenteuer für alle zu ermöglichen. Für alle Podcast-Hörer, die sich bei Komoot anmelden, gibt es jetzt die Möglichkeit, die Komoot-Offline-Karten gratis zu testen. Unter komoot.de/g mit dem Gutscheincode ROADBIKEMAG21. ROADBIKEMAG21. Alles zusammen. Den Link findest du auch in den Shownotes.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um den Dreikampf, den Triathlon. Ja, so ein richtig langer Triathlon, wissen viele ja, das nennt sich Ironman. Das ist eine ordentliche Distanz, das sind 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und ein Marathon, also 42 Kilometer Laufen. Für Jonas Deichmann ist das noch nicht genug. Der macht nicht einfach nur irgendeinen Ironman, der macht gleich die 120-fache Distanz eines Ironman. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe es für euch mal ausgerechnet. Das sind 460 Kilometer Schwimmen, 21.600 Kilometer Rad und 5.040 Kilometer Laufen. Und das macht er nicht irgendwo einfach nur im Kreis, sondern er umrundet damit einmal die ganze Welt. Ja, vielleicht wissen einige schon, wovon ich rede, denn den Triathlon um die Welt von Jonas, den begleiten wir auch ein bisschen in der Roadbike. Im Magazin gibt es vorne immer ein paar Fragen an Jonas, wo er gerade ist, was gerade seine größten Schwierigkeiten sind. Und ja, Jonas hat schon ganz andere verrückte Langstrecken bewältigt. Der ist nur zum Beispiel mal 2018 ist er vom Arktischen Ozean in Alaska 23.000 Kilometer bis nach Feuerland an der Südspitze Südamerikas gefahren und hat sogar dabei noch einen Rekord gebrochen. Der lag bei 125 Tagen und er hat nur 97 Tage gebraucht dafür. Und 2019 ist er dann vom Nordkap in Norwegen bis nach Kapstadt in Südafrika gefahren. Das waren 18.000 Kilometer, ein bisschen weniger. Dafür hat er da auch nur 72 Tage gebraucht und auch wieder den Rekord unterboten. Ja, und jetzt ist es eben nicht mehr nur das Radfahren, sondern der ganze Triathlon. Und ja, im Roadbike, in dem Magazin, im Heft berichten wir immer so in kleinen Auszügen. Und jetzt hatten wir auch mal die Gelegenheit, ein Interview mit ihm zu führen und mal ihn genau auszufragen, wie das denn so war mit dem Laufen, mit dem Radfahren durch Russland bei zweistelligen Minusgraden, welche Pannen er da hatte, was er sich nachts frierend im Zelt am ehesten gewünscht hätte und wo er gerade auf der Laufstrecke ist und wie es so vorangeht. Ja, und dieses Interview, das hört ihr jetzt. Ja, herzlich willkommen, Jonas Deichmann als Gast heute beim Faszination Rennrad Podcast und ist uns fernmütlich zugeschaltet aus dem fernen Mexiko. Ist das richtig?
Hallo Sebastian, ja, das ist richtig. Ich bin gerade hier so ein paar Tage von Mexiko-Stadt entfernt, mittendrin in der Laufstrecke von meinem Triathlon einmal um die Welt.
Okay, Triathlon einmal um die Welt. Das ist klingt schon mal sehr, wie soll ich sagen, es klingt schon mal fantastisch im Sinne von, was sind das wohl für Distanzen? Kannst du kurz zusammenfassen, was genau heißt das, ein Triathlon um die Welt?
Also ich habe die letzten Jahre ja Fahrradweltrekorde aufgestellt und war einfach bereit für eine neue Herausforderung, eine neue Disziplin. Und als Abenteurer habe ich natürlich immer den Traum gehabt, einmal um die Welt. Und mache jetzt einen Triathlon, die 120-fache Ironman-Distanz, also auch im Verhältnis zu den Disziplinen vom Ironman. Bin im September letzten Jahres in München gestartet, erst mit dem Fahrrad über die Alpen an die Adria. Dort kam dann die komplette Schwimmstrecke, 460 Kilometer die kroatische Küste entlang bis nach Dubrovnik. Und auch unsupported, also Swimpacking-Style. Und von Dubrovnik dann auf dem Fahrrad durch Osteuropa, Ukraine und Russland bis in den Pazifik. Und jetzt steht gerade die Laufstrecke an von Tijuana an der US-Grenze bis nach Cancun, einmal quer durch Mexiko, knapp über 5000 Kilometer. Von da aus geht es ja noch über den Atlantik und im Fahrrad von Portugal nach München zurück. Das sind dann 3.500 Kilometer ausrollen noch. Und dann bin ich wieder da, wo ich das Ganze begonnen habe.
Okay, also durch Portugal, Spanien und Frankreich ist dann nur noch quasi aktive Erholung angesagt, um mal die müden Beine wieder ein bisschen nach dem Laufen auszukurbeln. Aber das ist ja schon, sag ich mal so, für den Otto-Normal-Sportler ein bisschen unbegreiflich, was das dafür Distanzen sind. Du sagst, wir fangen mal vorne an mit dem Schwimmen. Du sagst, du bist 460 Kilometer geschwommen. Wie viel war das da so am Tag? Weil dann kann man sich vielleicht eher mal so, ja, eine Idee davon machen, wie viel das ist.
Also beim Schwimmen ist man natürlich viel abhängiger von den Wetterbedingungen. Auf dem Fahrrad kann man auch und beim Laufen, da kann man auch bei starkem Gegenwind und Dauerregen, man kann ja trotzdem fahren. Und beim Schwimmen, wenn der Wind von vorne kommt und Strömung gibt, dann bilden sich Wellen von vorne und da braucht man erst gar nicht losschwimmen mit einem Floß im Schlepptau. Das ist unmöglich, da voranzukommen. Das heißt, meine Tagesdistanzen haben auch ganz schön variiert. An normalen Tagen war es meistens so zwischen 8 und 12 Kilometer, teilweise auch mal 15, 16 Kilometer an einem Tag. Und an anderen Tagen, da bin ich 4 Kilometer geschwommen und habe dann eingesehen, dass das hat heute keinen Sinn. Insgesamt der Durchschnitt ist, also 54 Tage waren es für 460 Kilometer.
Boah, okay, also du musstest einfach manchmal in Kauf nehmen, so an manchen Tagen, da war aufgrund des Wetters nicht mehr drin, aber dafür an anderen Tagen, wo der Wind günstig stand, da musstest du dann halt ordentlich Strecke machen.
Ja, es ist ja auch nicht ganz ungefährlich, wenn man ohne Begleitboot da allein unterwegs ist und dann der Wind von der falschen Seite kommt und einen aufs offene Meer rausträgt. Das ist teilweise lebensgefährlich, deshalb hier bei den guten Tagen wirklich Vollgas schwimmen und dann 7, 8 Stunden schwimmen, um da was rauszuholen. Weil es war natürlich auch so ein bisschen ein Wettlauf gegen die Zeit. Ich habe bewusst auch, sag ich mal, den Oktober als Startdatum gewählt, weil es schon relativ spät in der Saison ist. Weil im Sommer ist es zu gefährlich mit den Motorbooten, die da rumfahren und teilweise auch ein bisschen was getrunken haben. Die sehen dann ja als Schwimmer nicht, wenn es Wellen gibt. Und da ist der Herbst, sag ich mal, die einzige Saison, wo man sowas machen kann. Und es wurde dann am Ende hin, also im November, wenn ich ankam, wurde es dann schon ein bisschen kalt. Deshalb, ich musste auch ganz schön Gas geben, um das noch zu beenden, bevor es einfach zu kalt ist.
Okay, also schon gleich am Anfang eine große Herausforderung, was Zeitplan und Logistik angeht. Du hast gerade gesagt, du hast da so ein Floß quasi mit deiner Ausrüstung hinter dir hergezogen. War da denn schon dein Rad mit auf dem Floß? Also hast du das Rad da gleich mitgenommen oder hat das Rad dann beim Schwimmausstieg sozusagen auf dich gewartet?
Das Rad habe ich per Post nach Dubrovnik geschickt und das hat dann dort beim Schwimmausstieg auf mich gewartet. Mein Floß war wirklich purer Minimalismus, weil man kommt einfach kaum noch vorwärts, wenn man ein großes, schweres Floß hinter sich herzieht. Da war dann Schlafsack, Isomatte, ein Set Kleidung und Elektronik und Essen, Wasser drin. Also selbst aufs Zelt habe ich verzichtet, wegen Gewicht und Größe. Und es hat gerade so hingereicht, dass es noch ziehbar war.
Also nicht nur, dass es quasi schon eine Herausforderung war, diese 460 Kilometer zu schwimmen, sondern du hast ja halt auch noch dann quasi Zusatzgewicht, also in Form eines Floßes mit aufgeladen, um das nochmal, um da ist ja dann, also da ist dann nochmal eine größere Herausforderung eigentlich raus geworden.
Ja, aber auch ein größeres Abenteuer, weil wenn man da die Küste entlang schwimmt und dann abends immer, also mal oft auch schöne Schlafplätze am Strand oder auf irgendwelchen Felsen und mit dem Floß bin ich unabhängig.
Ja, du konntest quasi immer du hattest natürlich die Freiheit, dann die Tage so zu gestalten, wie es halt vom Wetter auch und von der Form so ein bisschen gepasst hat, dass du quasi, weil du wusstest immer, okay, da wo ich anhalte, da ist dann auch mein Zeug zum Übernachten und nicht, ich muss irgendwie auf jeden Fall bis Punkt X kommen, weil sonst bin ich aufgeschmissen.
Genau, ich hatte allerdings natürlich schon auch einen gewissen Druck von, weil Essen und Wasser passt halt nur begrenzt ins Floß. Das heißt, ich habe dann schon auch immer vorher geschaut, wo kommt der nächste Hafen, wo ich an Land kann und zum Supermarkt laufen. Das musste ich schon immer genau vorausplanen. Also wenn dann nochmal ein Wetterumschwung war und ich meine Distanz nicht geschafft habe, dann hatte ich ein Problem, weil dann wusste ich einfach, ich schaffe es jetzt nicht bis zum nächsten Supermarkt. Und dann ist gewissermaßen Hungern angesagt.
Da gleich noch gleich schon mal so eine reine logistische Frage, die uns hier in der Redaktion neugierig gemacht hat. Wie hast du das gemacht mit dem Bezahlen? Hast du da so wie im Werbespot quasi die Visa-Karte in der Badehose stecken gehabt oder hattest du immer quasi ein paar Scheine in der Landeswährung dabei? Also in Europa oder wo es noch den Euro gab, war es ja vielleicht einigermaßen einfacher, aber später dann auch beim Radfahren und so, wo es dann vielleicht auch mal durch verschiedene Länder ging, hattest du da Bargeld dabei oder konntest du da immer kontaktlos bezahlen? Wie hast du das gemacht?
Also ich habe zwei Visa-Karten und habe auch immer ein bisschen Bargeld dabei. Auch mal ein paar, jetzt hier in Mexiko ein paar US-Dollar zum Beispiel. Normalerweise hebe ich immer in der Landeswährung ab und bezahle dann entweder mit Karte oder in Bar, je nach Land. In den meisten Ländern kann man deutlich eher mit Kreditkarte zahlen als in Deutschland. Also selbst in kleinen Shops irgendwo in der Mitte von nirgendwo ist Kreditkarte normalerweise akzeptiert.
Okay, das ist natürlich schon mal wenigstens eine Sorge weniger, dass man quasi zu mich nicht komplett mittellos irgendwo strandet, wenn man einigermaßen das Gefühl hat, okay, mit der Kreditkarte komme ich noch ein bisschen weiter.
Genau,
Jetzt
es war nie ein Problem.
bist in Dubrovnik quasi angekommen, und ab da ging es dann mit dem Rad weiter. Sag doch mal kurz, ich glaube, das interessiert unsere Hörer total, mit was für einem Setup warst du unterwegs? Weil du warst ja wahrscheinlich nicht nur auf super schön asphaltierten Straßen unterwegs, sondern ab und zu mal auch auf den eher unbefestigten Wegen. Und welches Rad, mit was für Teilen hast du dich da fortbewegt?
Ja, also es war eine Mischung aus Asphalt, aber auch ein bisschen Gravel dabei. Und vor allen Dingen von der Jahreszeit dann Richtung Russland war es einfach sehr, sehr viel Schnee und vereiste Straßen. Ich habe ein Curve-Gravel-Bike mit GRX-Ausstattung und ja, so ein klassisches Bikepacking. Von der Ausrüstung, was ich dabei hatte, hat es auch ein bisschen sich geändert. Ich bin ja erst an der Richtung Türkei gefahren, wo es noch relativ warm war. Und dann Richtung Ukraine, Russland in den Winter abgebogen, wo ich dann bei der Ausrüstung nochmal komplett umgesattelt habe auf Expeditionsausrüstung für heftige Minusgrade. Deshalb hat sich meine Ausrüstung auch ein bisschen angepasst.
Und wie ist das wie weit bist du denn pro Tag so durchschnittlich Rad gefahren? Da ist natürlich eine schöne, wie soll ich sagen, eine schöne Abwechslung vom Schwimmen, wo man so einige Kilometer schafft. Aber du hast ja schon gesagt, beim Rad kann man auch mal notfalls im Regen fahren. Man kommt auf jeden Fall auch mit Gegenwind ein bisschen voran. Aber was war so dein Tagesdurchschnitt, den du schaffen wolltest, um im Zeitplan zu bleiben?
Hat sich auch ein bisschen geändert. In Osteuropa hatte ich weniger einen Zeitdruck. Da bin ich glaube, 160 bis 180 so die meisten Tage gefahren. Oder auch mal über 200. Und wo ich dann nach Russland gekommen bin, da hatte ich enormen Zeitdruck, weil mein Visum einfach begrenzt war. Da bin ich dann die meisten Tage über 200 gefahren.
Okay, das ist natürlich eine ordentliche Hausnummer und ist also unbestritten wahrscheinlich ein Anspruch an den eigenen Körper und die Kondition und die mentale Stärke, aber auch ein bisschen ans Material. Bist du ein Typ, der am Fahrrad alles selber reparieren kann? Oder hast du das vorher quasi dir erst angeeignet?
Also vieles kann ich selber reparieren, aber also bis Russland hatte ich auch überhaupt keine Probleme mit dem Fahrrad, alles wunderbar funktioniert. Und in Russland, da kam dann ein Problem nach dem anderen, einfach aufgrund von den Straßenverhältnissen. Ich bin erst im Winter gestartet und es ging dann in den Frühling hinein, aber ich hatte einfach alles von Schneesturm minus 20 Grad bis hin zu, wenn die gigantischen Schneemassen mal tauen und die Straße überschwemmt ist. Und das Schlimmste war immer, wenn es tagsüber so um die 0 Grad hat und die Straße im tiefen Matsch versunken ist und nachts dann minus 15. Das ist für Kette und Lager ist es pures Gift. Also ich habe in Russland die Lager und Stretlager zweimal wechseln müssen. Das ist was ich normalerweise alle 2, 3 Jahre mal mache. Also die Lager von Laufrädern wechseln. Und hier, die waren 5000 Kilometer und es ist hinüber. Und ein anderes Problem war immer, die Kette ist mir auch mehrmals eingefroren. Da hilft dann draufpinkeln.
Das ist ja das ist ja wirklich der absolute Geheimtipp. Also wenn es bei uns mal wieder, ich meine, der letzte Winter war hier in Deutschland auch mit etwas mehr Schnee als sonst. Also wer gerne im Winter mit dem Rad unterwegs ist, der hat jetzt hier den Top-Tipp, um die eingefrorene Kette wieder aufzutauen. Einfach mal mehr einen Schluck mehr aus der ISO-Flasche nehmen und dann auf die Kette entladen. Hastest du quasi werkzeugmäßig alles dabei, weil du sagtest gerade eben so Lager wechseln am Vorderrad und Tretlager wechseln, da brauchst du ja schon teilweise Spezialwerkzeug. Oder hast du da quasi dann in Russland die Fahrradwerkstätten ausfindig gemacht und konntest dich da mit Werkzeug versorgen?
Also der Tretlagerschlüssel ist einfach riesig und schwer. Ich habe, sag ich mal, das Nötigste dabei gehabt und konnte viele Sachen selber machen. Aber habe dann auch also Tretlager habe ich immer im Fahrradladen machen lassen. Und gerade bei den Lagern von Laufrädern wurde es am Ende auch ein bisschen knapp. Also ich bin am Ende 1500 Kilometer mit kaputten Lagern gefahren und habe es dann aber noch geschafft bis in den nächsten Radladen und da haben sie es mir gewechselt. Es gibt in Russland in den Städten, die sind natürlich teilweise auch mal 1000 Kilometer auseinander, gute Fahrradmechaniker. Was es nicht gibt, sind Teile.
Und da konntest du dich natürlich dann wahrscheinlich auch mit so schweren Teilen wie so einem Tretlager, konntest du dich nicht vor der Reise eindecken und die mitnehmen, weil du hast ja schon auch aufs Gewicht, selbst beim Fahrradfahren musst du ja auch ein bisschen aufs Gewicht achten, was du da über diese ultralange Distanz dann dabei hast und mitschleppst.
Also in Russland war mein Fahrrad relativ schwer, auch weil ich ein paar Ersatzteile dabei hatte, auch ein Tretlager, weil es spezifisch ist fürs Fahrrad. In Osteuropa war es noch ein bisschen weniger, weil einfach mehr Städte kommen, man kann auch was in der EU theoretisch noch aus Deutschland hinschicken. In Russland dauert es dann einen Monat, bis es durch den Zoll ist, wenn es denn überhaupt ankommt. Deshalb auch da wieder ziemlich unterschiedlich. Aber mein Fahrrad war in Russland extrem schwer.
Wie wusstest du denn eigentlich immer, wo es genau lang geht? Also hattest du einen Radcomputer, einen Navi-Computer dabei oder hast du einfach gesagt, naja, ich weiß, ich muss 1000 Kilometer Richtung Osten und da gibt es nur eine Straße und da kann ich nicht viel falsch machen oder weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt für Radfahrer die Beschilderung in Russland, vor allem wenn es dann hinten in die weniger besiedelten Gebiete geht, wahrscheinlich nicht mehr so gut ausgeschildert sind die Wege, oder?
Also in Europa und dann noch in die Ukraine und Westrussland bin ich ja größtenteils auf kleinen Straßen unterwegs gewesen. Da plane ich meine Routen immer mit Komoot und synchronisiere sie dann auf einen Wahoo Element ROM, mit dem ich dann navigiere. Und das hat wunderbar funktioniert. Wenn man einmal über den Ural ist, dann für die letzten, sag ich mal, so 7000 Kilometer durch Russland. Da gibt es nur eine Straße, den Trans-Siberian Highway, und den fährt man dann bis nach Vladivostok. Also da habe ich dann auch keine Routenplanung mehr genutzt, weil es einfach nicht nötig ist.
Aber du hast schon so ein bisschen so eine Ahnung gehabt, okay, weil du sagtest, manchmal sind da 1000 Kilometer zwischen den Städten, du wusstest schon ungefähr, okay, in, sagen wir mal, 1000 Kilometern oder in 500 Kilometern kann ich wieder meine Vorräte ausfüllen. Sowas hattest du dir dann schon immer vorher ausgeguckt, wahrscheinlich, oder?
Ja, es gibt ja auch überall gute Internetverbindungen, bis auf ganz im Ostsibirien gibt es ein 1000 Kilometer langes Funkloch. Aber ansonsten gibt es überall gutes Internet und man kann ja auf Google Maps auch schauen, und auch auf Komoot sind im westlichen Teil noch, sage ich mal, Shops und so Sachen auch mit und Routentipps mit vorhanden. Und ich habe dann immer gegoogelt, auch in den Städten gibt es hier einen Fahrradladen. Wie weit ist es? Ich habe Normalerweise morgens immer genau geschaut, okay, wie weit ist es zum Restaurant, wie weit ist es zum, wo man schlafen kann, und wusste dann wirklich genau Bescheid auf einen Kilometer, wie weit ich fahren muss.
Und du hast, ich habe auf deinem Instagram-Kanal, hast du ja auch deine Reise immer ziemlich genau beschrieben. Also für alle, die nochmal ein paar spektakuläre Bilder schauen wollen, die suchen mal nach Jonas Deichmann auf Instagram, auf dem Instagram-Kanal. Da gibt es wirklich tolle Bilder von der Reise. Da hattest du auch ab und zu Bilder gepostet, dass du in Russland und auch dann später in Sibirien sogar gecampt hast. Ist das richtig? Also im Zelt übernachtet, wirklich bei minus was weiß ich wie viel Graden.
Klar, also es ist ja, es sind einfach andere Distanzen, wenn man dann nach Ostsibirien kommt. Und es gibt zwar am Trans-Siberian Highway Infrastruktur, wo dann doch auch mal Restaurants und Hotels kommen. Und wenn es jetzt draußen geschneit hat oder noch schlimmer Dauerregen und dann nachts Minustemperaturen und da kam ein Hotel, dann habe ich es auch genommen. Aber oft war das nächste Hotel halt noch ziemlich weit weg. Und dann habe ich auch gezeltet. Und das war, solange es trocken war und keine hohe, also war das alles kein Problem. Bei minus 20 Grad draußen zelten ist mit der richtigen Ausrüstung überhaupt kein Problem. Schwierig wurde es, wenn es um die 0 Grad war tagsüber und Schneematsch und dann nachts so auf minus 15 runtergegangen ist und meine Sachen einfach noch nass sind. Das ist, war dann etwas ungemütlich. Und vor allen Dingen auch dann morgens der Moment, wenn man in die steif gefrorenen Schuhe rein muss. Und losfährt, die ersten Kilometer, bis es warm wird, das ist doch am Limit der Komfortzone.
Da sprichst du aber was an. Also so Radfahren bei Nässe und Kälte ist ja wirklich, das ist ja wirklich nicht jedermanns Ding. Ist das was du sowieso quasi wusstest, dass du das kannst? Also du wusstest, das macht dir jetzt nicht so viel aus, oder hast du da einfach quasi aus der Notwendigkeit gelernt, damit zu leben, oder was wirklich jeden Morgen, wo du in die kalten Schuhe rein musstest, dann erstmal wieder eine große Überwindung?
Also wenn man ein Ziel hat, und mein Ziel war nach Vladivostok kommen, dann geht es auch alles. Deshalb ja, muss man einfach raus aus der Komfortzone. Wenn im Zelt liegen bleiben, wenn es kalt ist, ist auch keine Lösung, aber meistens kalt morgens. Und das Beste, was man machen kann, ist jetzt raus und rauch aufs Rad. Und dann wird's warm und irgendwann kommt auch ein Kaffee.
Und gab es für dich irgendwie bei jetzt oder speziell auf der Radstrecke, gab es für dich da irgendwann mal so einen Tiefpunkt, wo du eigentlich gesagt hättest, ich habe jetzt, boah, die Lager sind schon wieder kaputt und ich habe vielleicht einen Platten und alles ist nass und kalt und ich würde eigentlich lieber, keine Ahnung, umdrehen oder in die transsibirische Eisenbahn steigen und zurück nach Moskau fahren? Oder gab es irgendwie so einen Punkt, wo du gesagt hast, eigentlich will ich nicht mehr? Oder war es für dich eigentlich immer so ein stetes Durchhalten, einfach ich power da durch bis nach Vladivostok?
Also den Gedanken, jetzt umzudrehen oder aufzugeben, den gab es nie. Und das ist aber keine Option. Ich weiß ja, wenn es hart ist und es mir schlecht geht, dann heißt es, normalerweise kommen jetzt bessere Zeiten. In Russland kommen relativ viele Tiefpunkte im Winter, aber auch da gibt es ja auch schöne Tage. Auch da geht es mal sonnige Tage, wo es nicht so kalt ist. Und da kommt wieder ein Restaurant, wo es einen warmen Kaffee gibt und was zu essen, und dann geht es mir wieder besser.
Das ist vielleicht die richtige Einstellung. Da könnte ich mir zum Beispiel auch mal eine Scheibe abschneiden, wenn ich mal irgendwie auf einer Tour eigentlich abkürzen will. Es wird, wenn es einem schlecht geht, ja, dann wird es eigentlich auch wieder besser. Das finde ich ein gutes Mantra. Nochmal eine kleine Detailfrage zu den Klamotten. Also als Radfahrer, so wissen wir ja, so eine gute Radhose ist Gold wert, aber wenn man irgendwie lange im Sattel sitzt oder wenn man mal irgendwie mehrere Tage hintereinander im Sattel sitzt und es nicht gewohnt ist, dann ist auch irgendwann mal eine Superhose irgendwie nicht mehr so bequem oder die ist auch irgendwann mal durchgesessen. Hattest du irgendwie Ersatzmaterial dabei, falls mal deine Hose dann wirklich über den Jordan ist oder falls mal was reißt oder kaputt geht, oder musstest du dich dann auch unterwegs dann in den Fahrradläden in Sibirien versorgen mit neuem Material?
Also ich hatte zwei Hosen dabei und die haben auch durchgehalten. Bei Trikots und so Sachen bin ich dann eher auf 1 gegangen, weil das, sowas geht ja auch nicht kaputt. Und die Ausrüstung hat auch komplett durchgehalten. Also es war dann am Ende vielleicht war es doch auch Zeit, es mal zu tauschen, gerade Trikot und so Sachen, weil es mit der Hygiene auch immer ein bisschen schwierig ist, aber es hat alles wunderbar geklappt.
Konntest du das denn dann zwischendurch so ab und zu mal waschen, oder ist das irgendwann, wenn man eh quasi alleine unterwegs ist und sich so in seiner eigenen Wolke, sag ich mal, bewegt, ist es einem dann irgendwann auch egal und ist nicht notwendig?
Also es gibt natürlich auch mal eine Woche, wo ich immer draußen zelte und dann brauchen wir auch gar nicht auf die Idee kommen im Winter, im Rest, also mal im Sommer wasche ich auch gerne im Restaurant und trockne es dann hinten auf meiner Bikepacking-Tasche drauf. Ja, auf die Idee sollte man im Winter erst gar nicht kommen in Russland, weil die Sachen dann einfach steif gefroren sind und man die nie wieder trocken bekommt. Die einzige Möglichkeit war, wenn ich mit dem Hotel war, dass ich dann wasche und auf der Heizung trockne.
Okay, und das muss man dann halt eben dann machen, wenn sich die Gelegenheit bietet und dazwischen halt Nase zu und durch.
Genau.
Du hattest auch gerade eben schon gesagt, du hast den Trans-Siberian Highway erwähnt. Das war dann quasi so die einzige Straße, die es noch gab, und die bist du halt lang gefahren. Muss man sich dabei Highway sowas vorstellen wie eine Autobahn, und ist da viel Verkehr? Ist man da als Fahrradfahrer, wird man da irgendwie vom Standstreifen gehupt, oder wie hat man sich das vorzustellen?
Also im europäischen Teil von Russland, alles vor dem Ural, bin ich nicht auf dem Trans-Sibirien Highway gewesen, aus dem Grund, dass dort einfach unglaublich viel Verkehr ist und kein Platz für Radfahrer. Da bin ich dann auf kleinen Wegen unterwegs gewesen und bin dann hinterm Ural auf den Highway, weil es die einzige Möglichkeit ist. Bis Nowosibirsk, also so die ersten 2000 Kilometer, ist noch ziemlich viel Verkehr und vor allen Dingen LKWs. Und teilweise auch kein Standstreifen. Ist also keine Autobahn in dem Sinne. Es ist gibt zwei Spuren und also relativ eng und extrem viele LKWs. Also es ist wirklich eine äußerst gefährliche Straße. Und hinter Nowosibirsk nimmt dann der Verkehr ab. Und dann ganz im Osten, hinter dem Baikalsee, ist dann, ja, da ist dann kaum noch Verkehr. Da ist dann relativ ruhig. Und ist eine schöne Straße, die da durch die Berge führt.
Vor allem jetzt in diesem Teil, wo weniger los war, da warst du doch als Radfahrer, warst du wahrscheinlich sagen wir mal, ein seltener Anblick. Vor allem so einer, der jetzt nicht irgendwie gerade bis zum nächsten Bauernhof fährt zu seinem Nachbarn, sondern jemand, der mit so voll bepackt dick eingepackt offensichtlich auf einer größeren Tour unterwegs ist. Hast du da irgendwie so auch mal Aufmerksamkeit erregt? Haben die Leute da angehalten und wollten dich fragen, was mit dir los ist oder was du da für komische Ideen hast? Und kamst du dann mit denen in Gespräch oder haben die dich einfach da so ein bisschen gewähren lassen?
Absolut. Also man fällt natürlich auf. Es gibt praktisch keine russischen Radfahrer, die da unterwegs sind. Und also ich habe abgesehen von den Rennradfahrern in den Städten, die aber auch mich irgendwie gewartet haben, habe ich keine Radreisenden getroffen. Und die russischen Grenzen waren ja auch zu wegen Corona. Ich habe eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Ich war wahrscheinlich der einzige Radfahrer, der letztes Jahr durch Russland gefahren ist. Und die Einheimischen sind super nett und auch neugierig, was man so macht, aber in Russland spricht man nur Russisch. Und ich kann kein Russisch, also Verständigung war abgesehen von den großen Städten sehr, sehr schwierig.
Und konntest du dich aber immer mit Händen und Füßen so einigermaßen verständlich machen, wenn du irgendwie quasi ein Abendessen wolltest, oder wenn du einen Ersatzteil gebraucht hast, bist du damit dann doch, also da konntest du dich dann irgendwie verständlich machen.
Ja, das geht immer. Also ich habe auch gelernt, so die wichtigsten Gerichte, die mir schmecken und sowas Schlafen heißt und so Sachen. Also ich konnte mich dann schon durchfragen, aber man kann ich natürlich keine richtige Konversation führen.
Jetzt stellt man sich das so mit diesen, ja, wie soll ich sagen, unendlichen Weiten in Russland, also wo keine Städte sind und fast keine Leute. Da stellt man sich das dann natürlich auch ein bisschen wild romantisch vor, was die Natur angeht. Hattest du da so Erlebnisse, wo du einfach total geflasht warst von der Szenerie, von der Natur? Oder war es eher so, dass du dafür irgendwann nach ein paar tausend Kilometern nicht mehr so das Auge hattest oder die Muße hattest, da zu schwelgen und einfach mal vorankommen wolltest? Wie ging es dir da?
Insbesondere der östliche Teil von Sibirien ist wunderschön. Also das Zentrum ist einfach nur langweilig. Es ist ein riesiger Sumpf und geht immer schnur geradeaus. Aber dann hinter Novosibirsk wird's wunderschön mit vielen Bergen. Und der Baikalsee natürlich ist ein absolutes Highlight. Das habe ich schon sehr genossen. Also auch gerade die Campingplätze dort. Habe eine Nacht auch, da bin ich an Baikalsee gekommen. Habe mir erst ein kleines mit Steinen ein Loch ins Eis gemacht und bin schwimmen gegangen. Und im Anschluss habe ich dann abends ein Lagerfeuer am Strand gemacht und habe dann auf dem See gezeltet. Und das ist natürlich ein ganz besonderes Erlebnis.
Boah, da war dir noch nicht kalt genug, dass du dann quasi in einen zugefrorenen See ein Eisloch machen musstest und da eingetaucht bist. Da ziehen sich mir schon die. Ich habe schon hier im Sommer im Badesee habe ich schon meinen Neoprenanzug an, am liebsten, wenn mir das zu kalt ist. Also da muss ich sagen, großer Respekt, dass du. Ich meine, die Gelegenheit bietet sich wahrscheinlich nicht so oft, in einen zugefrorenen See erst zu baden und dann auf dem See zu übernachten. Das ist wahrscheinlich ein einmaliges Erlebnis, nehme ich an.
Ja, der Baikalsee ist ja auch ein ganz besonderer See und so oft komme ich da nicht vorbei. Das ist ja, wäre ja fast eine Schande, da einfach dran vorbeizuradeln, ohne reinzuspringen. Es war ein bisschen früh in der Saison, aber das wollte ich mir nicht entgehen lassen.
Ja, wenn man da ist, dann muss man zuschlagen. Die Leute, die dir auf Instagram und so gefolgt sind und die auch die Kolumne bei uns im Heft gelesen haben, die werden das ja mitbekommen haben. Es gab so zweimal oder ein paar Mal bei deiner Reise auch eine ungewollte Unterbrechung, nämlich irgendwie, du hast gerade erwähnt, dass du ein Visum, eine Ausnahmegenehmigung hattest für Russland, aber darauf musstest du ja relativ lang warten und dann am Ende von Russland nach der langen Radstrecke, um über den Pazifik zu kommen, da gab es ja auch nochmal eine ungewollte Unterbrechung, wo du quasi nach einer Möglichkeit gesucht hast, über den Pazifik zuerst mit dem Schiff zu kommen. Wie waren diese ungewollten Unterbrechungen für dich? Warst du da, konntest du da ein bisschen quasi entspannen und erholen oder war das eigentlich geprägt eher von so, oh, ich weiß nicht, wie es weitergeht und das stresst mich jetzt eher?
Ja, es ist überhaupt keine Erholung. Gerade in der Türkei, wo ich angekommen bin, sah es ja auch wirklich so aus, als ob einfach alle Grenzen im Osten zu sind und es keinen Weg gibt. Es ist einfach Corona-bedingt ging es nicht weiter. Und auf dem Fahrrad oder beim Laufen oder Schwimmen, da habe ich immer alles unter meiner Kontrolle. Wenn ich Leistung bringe, dann geht es voran. Und mit Corona, mit den Grenzschließungen, es war einfach außerhalb meiner Kontrolle. Und es ist extrem schwierig, damit umzugehen. Und auch definitiv keine Erholung. Ich habe dann in der Türkei nach circa, ich glaube, 6 Wochen hat es gedauert, bis ich dann vom Olympischen Komitee eine Ausnahmegenehmigung bekommen habe und eine Einladung schreiben nach Russland und auch eine Genehmigung, die Grenze zu überqueren. Und daher war das dann für mich die richtige Erleichterung und hat mir einfach Spaß gemacht, durch Russland zu fahren, auch aus dem Grund, weil es einfach ich lang genug dafür gewartet habe. Und am Pazifik dann in Vladivostok nochmal dasselbe. Ich wollte ja ursprünglich mit einem Segelboot rüber. Aber ist einfach unmöglich, weil die Segelboote sind im Winter alle südlich, weil in Russland das Meer zufriert. Und jetzt dürfen sie nicht zurück, weil es einfach einen Einreisestopp gibt. Und damit gibt es einfach kein einziges Segelboot. Und auch Frachtschiffe ist aktuell unmöglich. Die dürfen keine Passagiere mitnehmen. Und daher muss ich dann fliegen nach Mexiko. Endet am Ende nichts am Triathlon. Ist trotzdem ein bisschen schade, weil ich es mit dem Schiff machen wollte. Aber es hat sich ja auch schon, sag ich mal, seit langem vorher angekündigt. Deshalb war es dann auch keine Überraschung mehr.
Es war quasi schon so ein bisschen, du musstest schon damit rechnen, dass du da einen Kompromiss eingehen musst, um einfach weiterzukommen dann. Aber zum Glück hat es ja geklappt und du bist, konntest nach Mexiko übersetzen für ja die mehr oder weniger letzte große Etappe. Du hast ja gesagt, in Europa wird nochmal Rad gefahren, dann ganz am Ende. Aber jetzt ist erstmal, du bist jetzt beim Laufteil angekommen. Mal nur so die jetzt mittlerweile übliche Frage nach den Kilometern pro Tag. Wie viel läufst du so am Tag ungefähr jetzt?
Also das Ziel ist ganz klar, es ist 120 Marathons in 120 Tagen. Ich bin aktuell dem Plan ein bisschen voraus und bin jetzt, heute ist glaube ich Tag Nummer 53 und ich bin jetzt 55 Marathons gelaufen. Also normalerweise ziele ich immer so auf ca. 45, 46 Kilometer. Manchmal wären es auch 55, warte mal einen Tag mit 58. Selten unter 40.
Und das macht dein Körper so einfach so mit? Hast du dich da irgendwie vorher vorbereitet? Also so eine, klar, Radfahren ist auch eine Belastung für den Körper, aber vielleicht nicht, dann doch nicht ganz so sehr wie das Laufen, was schon nochmal für die Gelenke und so für alles ein bisschen anstrengender ist. Hast du dich da vorher vorbereitet oder wie hast du dich darauf umgestellt nach dem langen Radfahren?
Also die Vorbereitung, ich habe ja auch einen Anhänger mit meiner Ausrüstung, den ich hinter mir herziehe. Also ich habe auch hier kein Begleitauto dabei. Und das ist nochmal was anderes. Also gerade wenn es dann die Berge hochgeht und man halt 15 Kilo den Berg hochzieht. Das habe ich letztes Jahr trainiert mit zwei Autoreifen, die ich mir an der Schnur um die Hüfte gebunden habe und bin dann mit den Autoreifen die Berge hochgerannt als Vorbereitung. Jetzt bin ich hier in Tijuana gestartet und bin ja vorher 7 Monate nicht gerannt, weil ich ja geschwommen und geradelt bin. Ich habe natürlich die Ausdauer, also ich fühle mich jetzt auch nicht wirklich müde nach dem Marathon. Es ist mehr, müssen mehr die Beine, also die Gelenke, das Knie, die einem hier einfach das Limit setzen, was möglich ist. Und die erste Woche, die war, also ich bin abends und dann auch morgens, bis ich warm wurde, wirklich gehumpelt. Und dann hat sich der Körper angepasst. Also es hat so nach 4, 5 Tagen wird es besser und nach einer Woche, nach 2 Wochen war ich dann wirklich in meinem Rhythmus. Und das ist, kenne ich vom Fahrradfahren genauso bei Rekorden und vielen Sachen. Man muss einfach die anfänglich schwere Zeit, wo sich der Körper anpasst, so die Tage, sag ich mal, 3 bis 5, 3 bis 8, das sind die harten, da muss man durch. Und danach kommt auch eine Zeit, bei der es relativ locker geht. Ich habe in den letzten Monat wirklich auch kaum Probleme gehabt. Und jetzt seit letzter Woche habe ich wieder ein bisschen Probleme mit dem Gelenk gehabt. Aber es hat sich jetzt auch wieder ein bisschen verbessert und ich habe bis jetzt keinen Ruhetag gebraucht.
Oh wow, okay, dann also drücke ich auf jeden Fall schon mal die Daumen, dass es auf jeden Fall verletzungsfrei durchgeht. Beim Laufen gibt es ja jetzt auch, also du hast gesagt, du hast einen Anhänger, da sind ja auch Reifen dran, die platt werden können, aber jetzt im Gegensatz zum Radfahren gibt es viel weniger Technik, die beim Laufen so irgendwie kaputt gehen kann. Aber gibt es beim Laufen auch so Pannen? Also ich weiß nicht, dass sich vielleicht die Sohle vom Laufschuh ablöst oder man sich eine Blase läuft. Also gibt es da auch Pannen, die du schon hattest oder für die du quasi in Anführungszeichen Ersatzteile dabei hast?
Also für meinen Anhänger habe ich natürlich ein Multitool dabei und habe auch Ersatzschläuche dabei, wobei ich damit bisher überhaupt keine Probleme hatte. Ich habe Schwalbe One, also Rennradreifen ein bisschen kleiner drauf und habe damit wirklich null Probleme gehabt. Die Schuhe wechsle ich so alle 600 Kilometer circa. Ich habe immer 2 oder 3 Paar dabei und habe dann insgesamt 2, sag ich mal, Supply-Stationen eingerichtet, wo neue Schuhe auf mich warten, weil ich insgesamt circa ja 9 bis 10 Paar Schuhe brauche, um Mexiko zu durchqueren. Ich habe bisher, hast du auch gerade angesprochen mit dem Asphalt, ich habe tatsächlich ein paar Schuhe verloren, weil der Asphalt geschmolzen ist. Da haben sie irgendwie neu gemacht und der ist geschmolzen. Und das habe ich so noch nie erlebt, aber man hat, das ist überall rein in die Schuhsohle und ich habe es auch nicht mehr abbekommen. Also die Schuhe waren hinüber.
Oh wow, das ist auch was, also das habe ich auch noch nicht gehört, dass quasi sich der Asphalt dann in die Sohle reinrückt. Du hast jetzt quasi, du hättest dann Schuhe mit Asphaltsohle gehabt. Das ist wahrscheinlich dann nicht mehr angenehm zu laufen.
Ja, die sind dann ein bisschen schwerer.
Ja, man muss sich ja jetzt bei der Distanz nicht unbedingt Zusatzgewicht aufladen. Du bist ja du hast gesagt, du läufst jetzt quasi so, ja, einen Marathon oder eigentlich mehr als einen Marathon pro Tag. Aber verglichen mit dem Radfahren ist es ja, die Geschwindigkeit und auch die Distanz, die man pro Tag zurücklegt, ist viel geringer. War das für dich irgendwie so von der Motivation ein bisschen eine Umstellung, dass du, weißt du, wenn du beim Radfahren 200 Kilometer geschafft hast und jetzt beim Laufen an einem guten Tag 45 bis 50, was nur ein Viertel ist und auch das Tempo ist viel geringer, also wenn du da am Horizont schon quasi einen Zielpunkt siehst, den du vornimmst, bis du den erreicht hast, das dauert einfach länger. War das für dich ja ein Unterschied in der Motivation, da voranzukommen?
Nein, also beim Laufen bin ich auch hochmotiviert. Bin auch mittlerweile schneller geworden. Ich laufe mittlerweile den Marathon in so knapp über 5 Stunden. Mache aber noch eine Pause, deshalb sieht auf meinem Komoot-Profil nach ein bisschen länger aus, aber die Zeit läuft eben weiter. 5 Stunden reine Laufzeit. Und klar, auf dem Fahrradfahren passiert mehr, ist schneller. Und Logistik ist natürlich viel einfacher, wenn man weiter vorankommt. Aber beim Laufen habe ich wiederum viel Freizeit. Also wenn ich, sage ich mal, noch eine Mittagspause mache, dann bin ich trotzdem nach so 6, nach 7 Stunden bin ich spätestens an meinem Schlafplatz. Und da hat man noch ein paar Stunden Freizeit am Tag, die ich auf dem Fahrrad nicht habe, weil auf dem Fahrrad fahre ich von morgens bis abends. Und daher genieße ich es aus. Eine ganz, ganz andere Erfahrung, um mal Mexiko kennenzulernen.
Was man ja auch auf deinem Instagram gesehen hat, ist, dass du ja fast, ich weiß nicht, es sieht so aus, als wärst du selten eigentlich alleine unterwegs, denn man sieht dich ganz oft auf Bildern mit anderen Leuten laufen. Du scheinst da irgendwie ja eine gewisse Berühmtheit erlangt zu haben, denn da warten teilweise Laufclubs auf dich, die dich dann teilweise begleiten. Das ist ja wahrscheinlich auch eine willkommene Abwechslung, oder?
Also die ersten 1500 Kilometer in Baja California, die waren relativ einsam in der Wüste. Da hatte ich auch manchmal Begleitung, aber war größtenteils alleine. Und jetzt hier auf dem Festland habe ich praktisch jeden Tag Begleitung. Teilweise auch 50, 60 Leute, die hinter mir herrennen. Hatte in manchen Städten hatte ich Empfang mit eine Mariachi-Band und Bürgermeister und 1000 Leuten, die mich erwartet haben. Also das ist richtiges Spektakel. Ist eine willkommene Abwechslung, aber auch nicht unbedingt einfacher, weil ich dann, sag ich mal, nicht so ganz mein eigener Chef bin, weil die dann auch irgendwie ein Programm für mich haben und ich abends gerne dann einfach was essen und schlafen würde und dann gibt es hier noch Fototerminen und so weiter. Kostet natürlich auch alles Kraft nach dem Marathon. Das ging insbesondere in Durango richtig los. Da habe ich ja so einen Hund gehabt, La Coqueta, die mich 130 Kilometer begleitet hat.
Ja, genau.
Und das kam ganz groß im nationalen Fernsehen. Und seitdem habe ich hier immer Begleitung. Und La Coqueta ist auch zurückgekehrt als Heldin und hat einen Empfang vom Bürgermeister bekommen und eine Medaille für ihre Laufleistung.
Das ist natürlich das Nonplusultra, dass du noch die Tiergeschichte mit dabei hast. Das fand ich aber auch wirklich, das habe ich mir auch, da ist mir auch das Herz aufgegangen, muss ich sagen. Also da bin ich auch ein ganz empfänglich für so eine tolle Geschichte. Und auch wenn ich verstehen konnte, dass du gesagt hast, ja, ich kann sie leider nicht adoptieren und jetzt mit nach Deutschland überführen, aber fand ich schon fast ein bisschen traurig. Das wäre jetzt quasi so noch der I-Punkt gewesen. Aber schön, dass sie zurückgekehrt ist in ihren Ort. Und da, du hast, glaube ich, auch geschrieben, sie hat auch eine Familie gefunden, die sie aufgenommen hat.
Genau, also Coqueta war ja eine Straßenhündin, die aber immer mit den Läufern, mit dem Laufclub mitgelaufen ist. Also sie hat irgendwie eine große Laufbegeisterung und hat tatsächlich 130 Kilometer durchgehalten. Aber ein Marathon täglich quer durch Mexiko ist zu viel. Und wenn es dann durch Mexiko-Stadt durchgeht mit dem Verkehr und so, das geht einfach nicht. Und ich habe dann ja im Fernsehen auch jemanden gesucht für sie Und da hat sich jemand gemeldet, der sie adoptiert aus ihrer Heimatstadt. Und sie wurde jetzt dort zurückgebracht. Und seitdem, also sie schicken mir immer Fotos aus El Salto. Und sie wird jetzt richtig verpäppelt und ist die Lieblingshündin in der Stadt. Also es geht ihr, ist ein Happy End für sie.
Fantastisch, ja, das ist wirklich ein richtig, richtig schöne, richtig schönes Happy End für alle. Du hast gesagt am Anfang, du bist jetzt fast bei der Hälfte. Also für dich ist es bei fast der Hälfte der Laufstrecke. Es ist eigentlich für dich schon, ja, sozusagen der Endspurt. Du hast sozusagen die Ziellinie schon im Blick und sagst, du machst dann noch die paar tausend Kilometer in Europa. Gibt es irgendwas, mit dem du dich auch so motivierst über das Große und Ganze? Also irgendwas so, ich freue mich wieder auf zu Hause oder vielleicht ich freue mich schon auf das nächste Abenteuer. Gibt es irgendwie sowas, mit dem du dich motivierst? Oder ist für dich die Motivation einfach allein, diese Aktion abzuschließen?
Ja, die Motivation ist natürlich erstmal das Abenteuer. Die Reise um die Welt ist ein Traum, für den ich auch wirklich lange hingearbeitet habe. In meinem Kopf denke ich aber von Tag zu Tag. Also ich konzentriere mich auf, ich laufe heute meinen Marathon und dann bin ich im Ziel einen Tag näher. Wenn ich jetzt daran denke, dass ich noch 70 Marathons, 65 Marathons vor mir habe, dann ist das, wenn es einem schlecht geht, nicht motivierend. Und ich konzentriere mich immer auf jetzt. Ich konzentriere mich auf den heutigen Marathon oder noch eher sogar auf den Weg zur Mittagspause. Und so komme ich in kleinen Schritten dem Großen ein bisschen näher.
Also gibt es nicht schon quasi in deinem Hinterkopf das nächste Projekt, was schon so, wofür du schon bei während der Marathons planst, also dann vielleicht nach, ich weiß es nicht, Cup zum Cup und Weltumrundung, dann vielleicht nochmal die Umfahrung von Afrika oder Russland oder sonst was. Also da gibt es nicht schon das nächste Projekt, an dem du schon so im Hinterkopf planst.
Oh doch, ich bin ja jetzt alleine einen Monat durch die Wüste gerannt. Da hat man viel Zeit, um nachzudenken und neue dumme Ideen zu bekommen. Und ich habe schon meinen Plan fürs nächste Projekt im Kopf. Wenn ich jetzt ankomme im vermutlich November in München, dann bin ich erstmal so 7-8 Monate größtenteils in Deutschland beschäftigt. Einfach es kommt ja ein Buch und auch ein Film raus, wo ich dann viel und mache eine Vortragstournee, sage ich mal, in Deutschland, wo ich ja unterwegs bin. Und im Anschluss daran gönne ich mir noch ein bisschen Urlaub, also klassische Bikepacking-Tour irgendwo und dann so in ein Jahr später bin ich dann bereit fürs nächste große Abenteuer. Ist aber top secret.
Aber das ist schon mal, also ich finde das schon mal beruhigend zu hören, dass du quasi trotz deiner wirklich ewig langen Tour eigentlich durch Europa, Osteuropa, Türkei, Russland, dass du immer noch an einen Urlaub mit Bikepacking denkst, dass du immer noch sagst, hey, davon habe ich jetzt immer noch nicht genug, sondern ich kann mir vorstellen, dass ich das auch nochmal zum Spaß mache. Das heißt, es kann eigentlich keine schlechte Erfahrung bis jetzt gewesen sein.
Es war eine super Erfahrung und so Strandurlaub, mich in die Hängematte legen oder auf den Liegestuhl, das mache ich nach dem Projekt sicher mal gerne 3-4 Tage, aber dann wird es mir auch langweilig und es reicht. Da gehe ich doch lieber auf Bikepacking-Tour.
Und genau, und so eine Bikepacking-Tour, die eben nicht bei Schneeregen und zweistelligen Minusgraden stattfindet, die ist ja dann für dich tatsächlich auch wie ein Urlaub und eine richtige Erholung, weil du weißt ja, wie hart das auch anders sein kann.
Genau, die wird auch sicherlich ohne Zeitdruck sein. Einfach gleich das Bikepacking, irgendwo was schön Warmes und mal ein bisschen genießen mit gutem Essen, guten Schlafplätzen und einfach Urlaub.
Da sagst du jetzt was mit gutem Essen und guten Schlafplätzen. Da wollte ich dich noch fragen, gibt es irgendwas, wo du sagst, ich weiß nicht, vielleicht die Nutella auf dem Brötchen oder das weiche Daunenkissen, also irgendwas, wo du sagst, ja, das konnte ich jetzt aus Platz- und Organisationsgründen definitiv nicht mitnehmen auf die große Reise, aber das ist was ich tatsächlich vermisse und gerne hätte oder ja, die Original Haribo Gummibärchen oder sonst irgendwie was, gibt's da irgendwas?
Ja, es gibt tatsächlich eine Sache, die ich gerne dabei hätte, aber aus Platzgründen nicht habe. Und das ist so eine italienische Espresso-Maschine, eine von den silbernen, die man auf den Herd stellt. Denn also hier in Russland gibt es sowieso nur Instant Coffee Und hier in Mexiko, obwohl es ein großer Kaffeeexporteur ist, gibt es leider meistens nur Kaffeepulver, also Instant Nescafé. Und ich liebe einen guten Espresso am Morgen. Deshalb so eine richtige Espresso-Maschine, das wäre was.
Also es geht, also selbst für jemand, der viel Entbehrung gewohnt ist wie du und der sich viel sozusagen antun kann, um sein Ziel zu erreichen, selbst für dich könnte es einen kleinen Luxus geben auf dieser langen Reise. Das ist ja gut zu hören, weil das, ich glaube, da kann jeder irgendwie jeder ein bisschen nachfühlen, und Kaffeetrinker unter unseren Hörern, die können das dir sowieso nachfühlen, dass das mit so einem schönen Espresso am Morgen so ein schwieriger Tag vielleicht auch dann mal ein bisschen einfacher sich anfühlt.
Genau, also für mich ist das der absolute Luxus, wenn ich morgens einen guten Espresso habe, und dann geht der Start in den Tag einfach besser.
Ja, dann würde ich mal mich erstmal bei dir bedanken, dass du deinen Start in den Tag, es ist ja bei dir gerade mal so halb neun jetzt wahrscheinlich, während es bei uns schon später Nachmittag ist. Und bei dir steht heute der nächste Marathon auf dem Programm, nehme ich an. Deswegen sage ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich werde unseren Hörern natürlich nochmal gleich im Outro nochmal ganz ans Herz legen, dass sie bei dir auf dem Instagram-Profil vorbeischauen, um quasi immer den aktuellen Stand deiner Reise mitzubekommen.
Super, danke dir. Und genau, jetzt geht's gleich zum Frühstück und dann auf zum Marathon Nummer 55.
Alles klar, dann drücken wir dir die Daumen, keine Blasen, keine ablösenden Schuhsohlen, und dass die nächsten 50, 60 Marathons auch so locker von der Hand gehen wie die ersten.
Ja, vielen Dank und bis bald.
So, für Jonas beginnt jetzt also der Endspurt. Er ist ja quasi schon, wenn noch nicht ganz auf der Zielgeraden, aber er kann die Zielgerade schon sehen, so fast. Und ja, alle, die auf dem Laufenden bleiben wollen, die können ihm ja auch auf Instagram, auf seinem Account unter jonas-deichmann folgen. Und wir berichten natürlich auch weiterhin im Roadbike-Magazin von seinem Fortschritt. Ja, wie kommt ihr an so ein Roadbike-Magazin? Na klar, einfach am Kiosk könnt ihr euch das einfach kaufen, aber was noch viel einfacher ist, ihr könnt euch einfach ein Abo holen unter roadbike.de/abo. Da gibt es tolle Angebote, und da könnt ihr einfach ein Abo abschließen, und dann kommt das Heft ganz bequem zu euch per Post nach Hause. Uns gibt es natürlich auch auf Instagram und auch auf Twitter und auf Facebook. Da findet ihr uns unter roadbike.magazin und im Internet auf roadbike.de. Und wenn ihr jetzt noch Lob, Kritik oder auch Anregungen für unseren Podcast habt, dann schickt uns doch eine Mail an podcast@roadbike.de. Wir freuen uns auf eure Post und sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.